SWR aktuell Wirtschaft mit Max Dehling.
Bahnreisende müssen sich bald wieder auf neue Beeinträchtigungen bei der Bahn einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat heute zu weiteren Streiks aufgerufen. Schon morgen soll es losgehen. Dabei sagen Fachleute, dass die Forderungen der GDL und das Angebot der Bahn gar nicht so weit auseinanderliegen. Wie lange kann er also noch gehen, dieser Streik? Darüber spreche ich mit Andreas Schröder vom Fahrgastverband ProBahn. Hallo, Herr Schröder.
Hallo, Herr Dehling.
Herr Schröder, ab morgen 17 Uhr neue Streiks im Güterverkehr und am Montag geht's dann auch noch los im Personenverkehr bis Mittwoch dann. Hätten Sie das in etwa jetzt auch so erwartet, dass der Streik so weitergeht?
Wir haben gehofft, dass wir sie vermeiden könnten, aber es gab schon die Befürchtung, dass es jetzt mehrere Streiks geben würde. Wir haben sehr viele Fahrgäste, die unheimlich frustriert sind und auch schon wieder überlegen, sich jetzt ein Auto anzuschaffen oder ganz von der Bahn abzugehen. Und das kann langfristige Folgen haben, befürchte ich. Und gleichwohl wissen die meisten, es gibt ein Streikrecht, das ist ein verbrieftes Recht der Gewerkschaften und das kann man so nicht anzweifeln. Und wenn das Angebot nicht gut ist, ja, dann müssen sie eben in den Streik gehen.
Ja, der GDL-Chef Fieselski, der meint, Zitat, Stillstand bei der Angebotsverbesserung durch das Management der DB führe direkt zum Stillstand der Züge in Deutschland. Das klingt für ihn, man kennt das etwas aus seinen Aussagen, doch gewohnt provokant. Aber geht das am Ende auch wirklich nur so aufzutreten, um dann die Forderungen durchzusetzen?
Ich denke, Deutschland hat sich mittlerweile gewöhnt an den Auftritt von Herrn Fieselski. Man kennt ihn mittlerweile und weiß, wie er so kommuniziert. Man würde meinen, die liegen gar nicht so weit beieinander, wenn man jetzt nur die Vertragsdetails anschaut. Ja, das sind ja Kleinigkeiten, kleinere Summen. Aber vielleicht geht es dann doch auch um noch viel Größeres. Wir sprechen ja häufig vom Tarifeinheitsgesetz und von dem Konflikt zwischen den Gewerkschaften. Vielleicht hängt da dann doch noch viel mehr dran. Aber das können eigentlich am Ende nur die Gewerkschaftsbosse selber sagen, woran es denn wirklich jetzt hakt.
Was würden Sie denn raten bei der nächsten Besprechung? Was müssten die besser machen in der nächsten Diskussion, um sich endlich mal zu einigen?
Ja, ich würde am liebsten sie alle einsperren in ein Konklave und sie erst wieder rauslassen, wenn weißer Rauch aufsteigt. Und sie müssen sich eben auch einfach versöhnen und auch den Willen zeigen, sich dazu einigen. Und ich glaube, die Fronten sind sehr verhärtet derzeit.
Wie lange, denken Sie denn, wird das noch auf dem Rücken der Bahnkundinnen und Kunden ausgetragen werden? Wenn wir jetzt in der zweiten Streikrunde geht, könnte das die letzte sein oder wird das womöglich noch weitergehen?
Wir haben im Jahr 2015 einen viel intensiveren Streik erlebt mit, ich glaube, fast 10 Streiks in einem Jahr etwa. Kann darauf auch hinauslaufen, dass wir sowas wiederholen. Ich habe auch damals es nicht für möglich gehalten, dass man so lange streikt. Dennoch, der Konflikt war total festgefahren und er ist auch jetzt wieder total festgefahren. Dieses Tarifeinheitsgesetz schwebt so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert darüber. Als Fahrgastverband machen wir natürlich Druck. Wir wissen auch systematisch, muss man eben auch Lokführer und anderes Personal gut bezahlen und die Ausbildungsbedingungen müssen eben stimmen. Deswegen am Ende haben wir keine Radikalposition, sondern wollen einfach eine Einigung und dass diese Streiks auf dem Rücken der Fahrgäste endlich enden.
Andreas Schröder war das vom Fahrgastverband ProBahn. Herr Schröder, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
Chinas Kampf gegen das Coronavirus wirkt sich zunehmend auf den Welthandel aus. Nachdem sich in China an einem der größten Containerhäfen der Welt ein Arbeiter infiziert hat, musste der Hafen teilweise geschlossen werden und das mit großen Folgen für den internationalen Handel. Steffen Wurzel berichtet.
In China selbst ist die Teilschließung des Hafens von Ningbo kein großes Thema, obwohl die Folgen für die Volksrepublik und den Rest der Welt enorm sind. Die Staats- und Parteiführung versucht stattdessen zu beschwichtigen. Alles in allem laufe der Betrieb im Hafen von Ningbo stabil, sagte Gao Feng vom chinesischen Handelsministerium gestern. Anscheinend wurden rund um den Hafen von Ningbo keine weiteren Covid-Fälle nachgewiesen, sagt der Hongkonger Analyst Nick Morrow. In Medienberichten heißt es, dass Ningbo schon wieder auf 90% Kapazität läuft. Die Lage scheint also weniger schlimm als befürchtet. Aber das Ganze bereitet Firmen, die Ware aus China verschicken wollen, trotzdem weiter große Sorgen. Nick Morrow ist Experte für China und den Welthandel bei der Economist Intelligence Unit, einem Wirtschaftsanalyseunternehmen in Hongkong. Ningbo liegt rund 150 Kilometer südlich von Shanghai im chinesischen Landesteil Zhejiang. Der Hafen der Stadt gehört zu den größten Containerhäfen der Welt. Von dort aus werden Produkte und Bauteile in die ganze Welt geliefert. Von Elektronikprodukten über Fahrradteile bis zu Kinderspielzeug und Chemikalien. Doch für Hersteller, Zwischenhändler, Speditionsfirmen und letztlich auch für Verbraucherinnen und Verbraucher weltweit wird die Logistik immer teurer. Nicht nur, aber eben auch wegen Hafensperrungen wie im chinesischen Ningbo. Der Preis für einen Container, der von China in die USA geht, ist auf 20.000 US-Dollar gestiegen, sagt Wang Yang. Er ist Lieferkettenmanager bei einem US-amerikanischen Chemieunternehmen in Shanghai. Normalerweise kostet so ein Container 2.000 US-Dollar. Die Kosten haben sich also verzehnfacht. Bei Containern, die von China nach Europa gehen, sieht es ganz ähnlich aus. Schiffe, die teils wochenlang im Meer vor geschlossenen oder überfüllten Containerhäfen ausharren, ankern und warten müssen, das gibt es zwar auch in anderen Teilen der Welt, doch in China ist die Situation besonders. Denn hier verfolgt die Staats- und Parteiführung eine strikte sogenannte Zero-Covid-Strategie. Das bedeutet, ein einzelner Corona-Fall hat automatisch riesige Konsequenzen. Bis hin zur Sperrung eines ganzen Hafenterminals. Nick Morrow von der Economist Intelligence Unit in Hongkong. Solange China an dieser Zero-Covid-Strategie festhält, kann es jederzeit wieder zu Shutdowns und Störungen in den Liefer- und Handelsabläufen kommen. Steffen Wurzel aus Shanghai.
Facebook reagiert auf die Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan. Das soziale Netzwerk sperrt dort jetzt Freundeslisten afghanischer Nutzerinnen und Nutzer, um diese zu schützen.
Es sei nun für User in Afghanistan möglich, ihr Konto mit einem Klick zu sperren, sodass auch das Profilfoto nicht mehr sichtbar sei, erklärte der für Sicherheitsstrategie zuständige Facebook-Manager Jonathan Kleiker auf Twitter. Zudem seien die Freundeslisten von Facebook-Konten in Afghanistan vorübergehend nicht mehr sichtbar und durchsuchbar. Dies sei geschehen, um Menschen vor Angriffen zu schützen. Man habe außerdem ein spezielles Einsatzzentrum eingerichtet, um auf neue Bedrohungen zu reagieren. Facebook arbeite auf diesem Feld eng mit Partnern in der Industrie, der Zivilgesellschaft und der Regierung zusammen. Auch auf Instagram würden User informiert, wie sie ihr Konto schützen können. Die Zeitung Financial Times berichtete zudem, dass der Messenger-Dienst WhatsApp ein Taliban-Konto gesperrt habe. Die Taliban hatten in den vergangenen Tagen landesweit WhatsApp-Nummern bekannt gegeben, bei denen sich Menschen über Fehlverhalten von Taliban-Kämpfern beschweren konnten. Zudem kommuniziert der Sprecher der Taliban Shahin über WhatsApp mit internationalen Journalisten. Peter Hornung, AD-Studio Südasien.
Tesla will künftig auch Roboter bauen. Sie sollen gefährliche oder langweilige Arbeiten verrichten, sagt Tesla-Chef Elon Musk. Musk kündigte einen menschenähnlichen Prototypen mit Händen und 5 Fingern an. Tesla-Bot soll er heißen und freundlich sein. Der Prototyp, der soll bereits kommendes Jahr präsentiert werden. 5 Tage ist sie nun alt, die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Seit Montag entfallen für Genesene und Geimpfte die meisten Beschränkungen. Restaurants, Fitnessstudios und etwa auch Friseursalons müssen sich aber bei jedem versichern, ob ein Testnachweis oder Impfzertifikat vorliegt. Stephanie Lay hat in Mannheim nachgefragt, wie das so klappt.
Der Friseursalon Tomco in der Mannheimer Innenstadt. Ein junger Mann betritt den Laden. Bevor es zum Haareschneiden geht, die obligatorische Frage am Empfang.
Bist du geimpft oder getestet?
Ich habe meine Spritze bekommen, also von daher bin ich, ja.
Alles klar, perfekt. Dann darfst du mir gerade noch die Bestätigung zeigen und so reinkommen.
Die Mitarbeiterin wirft einen Blick auf sein Smartphone. Auf dem Bildschirm der digitale Covid-Pass. In 99% der Fälle laufe der Check völlig reibungslos, sagt die Friseurin. Geimpft, genesen oder getestet, die Kunden machten überhaupt keinen Hehl aus ihrem Impfstatus. Wirklich keinerlei Diskussionen?
Bis jetzt gar nicht, überhaupt nicht. Vielleicht mal 2 Kunden innerhalb des letzten Jahres.
Um Stammkunden nicht immer mit der gleichen Frage zu nerven, führt der Inhaber des Salons genau Buch. Schreibt akribisch auf, wer wann wo welchen Impfstatus hat. Um sicher zu gehen, sagt Friseurmeister Thomas Mück. Die neue Verordnung mache da keinen Unterschied. Und auch die nicht geimpften Kunden hätten sich daran gewöhnt, dass sie jetzt wieder ein negatives Testergebnis vorlegen müssen. Zum Glück für den Chef von 45 Mitarbeitern. Denn bei der ersten Einführung der 3G-Regel vor ein paar Monaten sah das noch ganz anders aus.
Da hatten wir ganz andere Erfahrungen als im Moment. Weil innerhalb von wenigen Stunden 50 Absagen kamen. Die Leute hatten damals wirklich extrem viel Verunsicherung und waren dünnhäutig einfach gewesen. Es war zu viel.
Sein Umsatz brach damals um 50% ein. Die neue Situation reiße hingegen kein Loch in seine Kassen. Friseurmeister Thomas Mück findet sogar
den Kurs von unserer Landesregierung super, da auch jetzt mal klare Worte zu finden, ja, für die neue Situation und eine Perspektive für Selbstständige, finde ich gut.
Ein Bericht war das von Stephanie Lay. Und zum Schluss dieser Sendung noch die Börse. Da gab es heute viele positive Vorzeichen, auch beim DAX, vor allen Dingen aber auch bei US-Werten.
Und am Ende ging es dann doch noch bergauf. Das Tagestief war kurz nach Handelsstart erreicht, dann ging es immer weiter rauf, vor allem weil die Nachrichten kurz vor Öffnung der Wall Street Kauflaune signalisierten. Und die Auguren behielten recht, Dow Jones wieder über 35 Punkte plus 0,4% und die Nasdaq legte gleich zum Start um 1% zu. Technologiegiganten zogen die Indizes nach oben, Microsoft plus 4%, Cisco Systems plus 2,2%, Salesforce plus 2%. Der Aktienboom hält also an, obwohl sich die Notenbanken von ihrer lockeren Geldpolitik wahrscheinlich verabschieden. Die jährliche Sitzung der US-Währungshüter wird es nächste Woche geben, dann weiß man mehr. Einen radikalen Stopp der Anleihekäufe dürfte es nicht geben, aber die Fed dürfte ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Amerikanische Anleger sehen das übrigens gelassener als die Europäer. Hierzulande reagieren die Märkte heftiger. Heute aber folgen sie dem amerikanischen Trend. Der DAX beendet den letzten Handelstag mit einem leichten Plus und steht bei rund 15.800 Punkten. In dieser abgelaufenen Woche büßt er somit moderate 1,2% ein. Gewinner der Woche waren die Versorger, RWE und E.ON. Die Verlierer kommen aus der Automobilindustrie. Lieferengpässe stoppen Fließbänder. Die deutschen Autobauer würden ja gerne, können aber gerade nicht. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.